Kapitel 5 – Der defensive Investor und Stammaktien. Die Vorzüge von Stammaktien bei der Kapitalanlage. In unserer ersten Auflage von 1949 hielten wir es an diesem Punkt für erforderlich, ausführlich darzustellen, dass alle Portfolios einen gehörigen Anteil an Aktien enthalten sollten. Stammaktien wurden allgemein als höchst spekulativ und deshalb unsicher angesehen. Sie waren recht deutlich vom Niveau von 1946 gefallen. Doch statt sich nun Investoren wegen der vernünftigen Kurse für Aktien interessierten, hatte der Abschwung eine gegenteilige Auswirkung und untergrub das Vertrauen in Dividendenpapiere. Zu dieser Marktlage, die sich in den folgenden 20 Jahren entwickelte, haben wir bereits Stellung genommen, wobei der große Kurssprung Stammaktien als sicher erscheinen ließ und profitable Investitionen auf Rekordniveau tatsächlich auch ein nennenswertes Risiko bergen. Beachten Sie Grahams frühere Kommentare zu diesem Thema. Stellen Sie sich nur vor, was er über den Aktienmarkt gegen Ende der 90er Jahre gedacht hätte, in denen jedes neue Rekordhoch als weiterer Beweis dafür angesehen wurde, dass Aktien ein risikoloser Weg zum Reichtum seien. Unsere Argumente für Aktien aus dem Jahr 1949 richteten sich auf zwei Punkte. Der erste war, dass sie einen ansehnlichen Schutz gegen die Erosion der Kaufkraft des Investors durch Inflation boten, während Anleihen überhaupt keinen Schutz boten. Der zweite Vorteil der Aktien bestand in ihrem höheren durchschnittlichen Gewinn, den sie den Anlegern einbrachten. Dies wurde sowohl durch durchschnittliche Dividendenerträge, welche die Einkünfte aus guten Anleihen überstiegen, als auch durch eine tendenzielle Steigerung des Marktwerts als Folge der Reinvestition nicht ausgeschütteter Gewinne bewirkt. Während diese beiden Vorteile von größerer Bedeutung waren und den Aktien lange Zeit zu einer weitaus besseren Entwicklung als derjenigen von Anleihen verhalfen, haben wir immer gewarnt, dass diese Vorteile dem Investor verloren gehen könnten, wenn er für seine Aktien einen zu hohen Preis bezahlt. Das war 1929 eindeutig der Fall und es dauerte 25 Jahre, bis der Markt wieder auf den Stand zurückkehrte, von dem er von 1929 bis 1932 abgrundtief gefallen war. Der Dow Jones Industrial Average schloss damals am 3. September 1929 auf einem Rekordhoch von 318,17 Zählern. Es dauerte bis zum 23. November 1954, bis er, ein Vierteljahrhundert später, dieses Niveau wieder erreichte, als er mit 382,74 Punkten schloss. Wenn Sie sagen, Sie wollen Aktien langfristig halten, wissen Sie denn, wie lange das sein kann oder dass Anleger, die 1929 noch kauften, das Jahr 1954 überhaupt nicht mehr erlebten? Für geduldige Anleger jedoch, die ihre Erträge reinvestierten, waren die Gewinne aus Aktien in dieser ansonsten trostlosen Zeit positiv. Ganz einfach, weil die Dividendenrendite jährlich im Durchschnitt mehr als 5,6% einbrachte. Laut den Professoren Elroy Dimson, Paul Marsh und Mike Staunton von der London Business School wäre ihr Aktienportfolio, wenn sie 1900 einen Dollar in Aktien investiert hätten, bis zum Jahr 2000 auf 198 Dollar angewachsen. Hätten sie aber all ihre Dividenden reinvestiert, so hätte ihr Aktienportfolio einen Wert von 16.797 Dollar. Ich bin weit davon entfernt, immer alles im Nachhinein zu betrachten, doch sind Dividenden die stärkste Kraft bei der Kapitalanlage in Aktien. Seit 1957 haben Aktien wegen der hohen Kurse ihren traditionellen Vorteil durch die Dividendenrendite gegenüber den Zinsen aus Anleihen wieder verloren. Es bleibt abzuwarten, ob der Faktor Inflation und der Faktor Wachstum in der Zukunft diese deutlich gegenläufige Entwicklung ausgleichen können. Dem Hörer sollte klar sein, dass wir bei einem Niveau des DJIA von 900 für Aktien im Allgemeinen keineswegs in Jubel ausbrechen. Aus Gründen, die wir bereits dargelegt haben, haben wir das Gefühl, dass der defensive Investor es sich nicht leisten kann, ohne einen größeren Anteil an Aktien in seinem Portfolio auszukommen, selbst dann nicht, wenn er sie als das kleinere von zwei Übeln betrachten muss. Das Risiko ist allerdings größer, wenn man ausschließlich Anleihen im Portfolio hat. Regeln für den Anteil der Aktien. Die Auswahl der Aktien für das Portfolio eines defensiven Investors ist eigentlich eine ziemlich einfache Angelegenheit. Wir möchten Ihnen hierzu vier Regeln vorschlagen, an die Sie sich halten sollten. Erstens. Es sollte eine angemessene, doch keine übertriebene Diversifizierung geben. Das bedeutet unseres Erachtens, mindestens 10 und maximal 30 verschiedene Titel im Portfolio zu halten. Zweitens. Jedes ausgewählte Unternehmen sollte groß, bedeutend und konservativ finanziert sein. So unbestimmt diese Adjektive auch sein mögen, es ist eindeutig, was wir meinen. Ansichten zu diesem Punkt haben wir am Ende dieses Kapitels angefügt. Drittens. Jedes Unternehmen sollte lange Zeit ununterbrochen Dividenden gezahlt haben. Im Jahr 1971 hatten alle Titel im Dow Jones Industrial Average diese Bedingungen erfüllt. An diesem Punkt möchten wir noch etwas genauer sein und fordern, dass seit 1950 ständig Dividenden ausgeschüttet worden sein müssen. Der defensive Investor von heute sollte wahrscheinlich darauf bestehen, dass 10 Jahre lang ununterbrochen Dividenden gezahlt wurden. Das würde nur Microsoft eliminieren und es blieben immer noch 317 Aktien aus dem S&P 500, die diesen Ansprüchen genügen. Selbst wenn man auf 20 Jahre ununterbrochener Dividendenzahlung besteht, wäre das nicht zu restriktiv. Laut Morgan Stanley würden 255 Unternehmen des S&P 500 am Jahresende 2002 diese Bedingungen erfüllt haben. Viertens. Der Investor sollte sich auch beim Kurs ein Limit auferlegen, das er für einen Titel zu zahlen bereit ist und das in Relation zu den durchschnittlichen Gewinnen der vergangenen 7 Jahre. Wir würden vorschlagen, dass das KGV für die letzten 12 Monate nicht höher sein sollte als 25 oder 20. Doch eine derartige Eingrenzung würde fast alle starken und bedeutenden Unternehmen aus dem Portfolio eliminieren. Insbesondere würden alle sogenannten Wachstumsaktien verbannt werden, die in den zurückliegenden Jahren zu den Favoriten von Spekulanten und institutionellen Anlegern zählten. Wir müssen also unseren so drastischen Begründungen auch Ausnahmen zugestehen. Wachstumsaktien und der defensive Investor. Der Begriff Wachstumsaktie wird auf solche Aktien angewendet, die in der Vergangenheit ein zunehmendes Wachstum vorzuweisen hatten, das wesentlich höher war als das des Durchschnitts. Ferner muss man davon ausgehen können, dass dies auch in Zukunft so sein wird. Einige Experten würden sagen, dass eine echte Wachstumsaktie in der Lage sein sollte, den Gewinn je Aktie innerhalb von 10 Jahren mindestens zu verdoppeln. Das heißt, dass sie eine jährliche Wachstumsrate von über 7,1% aufweist. Offensichtlich sind derartige Aktien attraktive Käufe, vorausgesetzt der Kurs ist nicht überzogen hoch. Das Problem ist hier natürlich, dass Wachstumsaktien in Relation zu ihren Gewinnen schon lange zu hohen Kursen, also mit hohem KGV, gehandelt wurden. Dies verlieh dem spekulativen Element ein erhebliches Gewicht in der Landschaft der Wachstumsaktien und machte es recht schwierig, auf diesem Gebiet noch Erfolge feiern zu können. Lange Zeit war IBM der führende Wachstumstitel und die Aktie brachte denen, die sie schon vor Jahren gekauft und weiter gehalten hatten, enorme Gewinne. Doch haben wir bereits betont, dass diese beste Aktie in einem 6-monatigen Kursrutsch zwischen 1961 und 1962 50% ihres Marktwerts und 1969-70 den fast gleichen Prozentsatz verloren hat. Andere Wachstumsaktien erwiesen sich unter schlechten Bedingungen als noch verletzlicher. In einigen Fällen fiel nicht nur der Kurs, sondern auch der Gewinn war rückläufig, was ein doppeltes Unbehagen bei all jenen auslöste, die diese Aktien besaßen. Ein weiteres gutes Beispiel ist Texas Instruments, dessen Aktienkurs innerhalb von 6 Jahren von 5 auf $256 stieg, ohne dass eine Dividende bezahlt wurde, während die Gewinne von 40 Cent auf $3,91 je Aktie stiegen. Beachten Sie, dass der Kurs 5-mal so schnell stieg wie der Gewinn. Dies ist charakteristisch für beliebte Aktien. Doch 2 Jahre später war der Gewinn um fast 50% gesunken und der Aktienkurs war um 4/5 auf $49 gefallen. Um zu zeigen, dass Grahams Beobachtungen richtig waren, könnten wir IBM durch Microsoft ersetzen und Texas Instruments durch Cisco. 30 Jahre später sind die Ergebnisse unglaublich ähnlich. Microsofts Aktienkurs fiel von 2000 bis 2002 um 55,7%, während Ciscos Aktie, die ihren Wert in den vorangehenden 6 Jahren um das 50-fache gesteigert hatte, zwischen 2000 und 2002 76% ihres Wertes verlor. Genau wie bei Texas Instruments war der Kursverlust bei Cisco deutlicher als der Rückgang der Gewinne, die lediglich um 39,2% fielen, wenn man den 3-jährigen Durchschnitt für 1997, 1999 mit 2000, 2002 vergleicht. Es gilt immer noch, je heißer sie sind, umso tiefer fallen sie. Vor diesem Hintergrund wird der Hörer nun verstehen, weshalb wir Wachstumsaktien generell für defensive Investoren als zu unsicher und riskant ansehen. Natürlich kann man mit der richtigen individuellen Aktienauswahl Wunder bewirken, wenn man auf dem richtigen Niveau kauft und später nach einem riesigen Kursanstieg vor einem wahrscheinlichen Absprung wieder verkauft. Doch der durchschnittliche Anleger kann nicht erwarten, dies zu erreichen, ebenso wenig wie Geld an Bäumen wächst. Ganz im Gegenteil glauben wir, dass die Gruppe der großen Unternehmen, die relativ unbeliebt sind und deren Aktien zu einem vernünftigen Gewinnmultiplikator erhältlich sind, eine gesunde, wenn auch wenig spektakuläre Auswahl bieten. Diesen Gedanken werden wir in unserem Kapitel zur Auswahl eines Portfolios darstellen. Änderungen im Portfolio. Es ist üblich geworden, die Portfolios regelmäßig zu überprüfen, um zu sehen, ob deren Qualität verbessert werden kann. Dies ist natürlich ein großer Teil des Services, den Anlageberater ihren Klienten anbieten. Nahezu alle Brokerhäuser sind bereit, entsprechende Vorschläge zu unterbreiten, und zwar ohne zusätzliches Honorar, weil sie im Gegenzug an den Provisionen verdienen. Einige Broker bieten diesen Service allerdings nur gegen Honorar an. Nach unserem Dafürhalten sollte ein defensiver Investor, zumindest einmal jährlich, sich einen solchen Rat einholen, wenn es um Veränderungen in seinem Portfolio geht, so wie damals, als er es einrichtete. Weil er wahrscheinlich selbst nicht über ausreichendes Wissen verfügt, auf das er sich wirklich verlassen kann, ist es unumgänglich, dass er sich nur Firmen mit bestem Ruf anvertraut. Ansonsten könnte er leicht in die Hände eines inkompetenten oder skrupellosen Beraters geraten. Auf alle Fälle ist es wichtig, im Rahmen einer solchen Beratung dem Berater deutlich zu machen, dass man sich ganz eng an die 4 Regeln zur Aktienauswahl halten will, die wir in diesem Kapitel schon erläutert haben. Wenn diese Regeln schon bei der Einrichtung des Portfolios peinlich genau beachtet wurden und die Auswahl fachmännisch erfolgte, dann sollte es nicht nötig sein, häufig zahlreiche Umschichtungen vorzunehmen. Anleger können heute ihr eigenes automatisches System einrichten, um die Qualität ihrer Beteiligungen zu beobachten, indem sie einen interaktiven Portfolio-Tracker benutzen, die es auf den Websites von www.quicken.com, moneycentral.msn.com, finance.yahoo.com und www.morningstar.com gibt. Graham jedoch würde davor warnen, sich ausschließlich auf ein derartiges System zu verlassen. Sie müssen ihr eigenes Urteilsvermögen nutzen, um die Software unterstützen zu können. Der Cost-Average-Effekt. Die New York Stock Exchange hat einen großen Aufwand betrieben, um diesen Plan bekannt zu machen, nachdem ein Anleger jeden Monat den gleichen Betrag aufwendet, um eine oder mehrere Aktien zu kaufen. Dies ist die Anwendung einer speziellen Art des Formelinvestierens, das in den USA als Dollar Cost Averaging bekannt ist. Während des überwiegend steigenden Marktes seit 1949 waren die Ergebnisse eines derartigen Vorgehens durchaus zufriedenstellend, insbesondere weil es den Anwender dieser Methode daran hinderte, zur falschen Zeit zu kaufen. In Lucille Tomlinsons ausführlicher Studie des Formel Investments präsentierte die Autorin eine Kalkulation der Ergebnisse des Cost-Average-Effekts einer Gruppe von Aktien, die den Dow Jones Industrial Index abbildeten. Getestet wurden 23 Zehnjahresperioden, wobei die erste 1929 endete und die letzte im Jahr 1952. Jeder Test wies entweder am Ende der Kaufperiode oder innerhalb der folgenden 5 Jahre einen Gewinn aus. Der durchschnittliche Gewinn am Ende der 23 Kaufperioden lag bei 21,5% ohne die ausgeschütteten Dividenden. Es ist überflüssig zu erwähnen, dass es vorübergehend deutliche Wertminderungen im Marktwert des Depots gab. Lucille Tomlinson beendete ihre Auseinandersetzung mit dieser äußerst einfachen Investmentformel mit dem beeindruckenden Satz: Niemand hat bisher eine Formel zur Kapitalanlage entdeckt, die mit so viel Zuversicht auf letztlichen Gewinn angewendet werden kann, gleichgültig, was mit den Aktienkursen geschieht, wie das Dollar-Cost-Averaging. Man könnte einwenden, dass diese Methode, obwohl sie grundsätzlich vernünftig ist, sich in der Praxis dennoch als unrealistisch erweist, weil nur wenige Menschen über 20 Jahre hinweg monatlich immer den gleichen Betrag zur Verfügung haben, um ihn in Aktien zu investieren. Wir haben den Eindruck, dass dieser scheinbare Einwand in den vergangenen Jahren viel von seiner Plausibilität eingebüßt hat. Aktien werden im Allgemeinen als notwendige Komponente eines vernünftigen Sparplans akzeptiert. Aus diesem Grund machen systematische und regelmäßige Aktienkäufe auch nicht mehr psychologische und finanzielle Schwierigkeiten als ähnliche regelmäßige Einzahlungen in Sparbriefe oder Lebensversicherung, die sie ergänzen sollten. Der monatliche Betrag kann zwar gering sein, doch die Ergebnisse nach 20 Jahren oder mehr können sehr eindrucksvoll und für den Sparer sehr wichtig sein. Die persönliche Situation des Anlegers. Am Anfang dieses Kapitels gingen wir ganz kurz auf die Situation des Privatanlegers ein. Nun wollen wir dieses Thema nochmals aufgreifen und es im Licht unserer nachfolgenden Diskussion über die allgemeine Strategie betrachten. In welchem Umfang sollten die Arten der Wertpapiere, die der Investor ausgewählt hat, sich mit seinen Lebensumständen verändern? Als ein konkretes Beispiel, das sehr unterschiedliche Bedingungen berücksichtigt, nehmen wir erstens eine Witwe, die $200 zur Verfügung hat, mit denen sie den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder bestreiten muss. Zweitens einen erfolgreichen Arzt, mitten in seiner Karriere, der $100.000 gespart hat und seinen Ersparnissen jährlich $10.000 hinzufügen kann und drittens einen jungen Mann, der $200 in der Woche verdient und $1.000 pro Jahr spart. Um Grahams Zahlen zu aktualisieren, multiplizieren Sie jeden genannten Betrag in diesem Abschnitt mit 5. Für die Witwe ist es ziemlich schwierig, von ihren Einkünften leben zu können. Andererseits ist die Notwendigkeit, konservativ anzulegen, vorrangig. Eine Aufteilung ihres Vermögens zu gleichen Teilen auf US-Anleihen und erstklassige Aktien ist ein Kompromiss zwischen diesen Zielen und entspricht unserer Beschreibung eines konservativen Investors. Der Anteil der Aktien kann bis zu 75% ausmachen, wenn die Anlegerin psychologisch für diese Entscheidung gewappnet ist und wenn sie fast sicher sein kann, dass sie nicht auf zu hohem Niveau kauft. Anfang 1972 ist das sicherlich nicht der Fall. Wir gehen nicht von der Möglichkeit aus, dass die Witwe ausreichende Kenntnisse hat, um als professionelle Anlegerin zu gelten, denn in diesem Fall wären ihre Ziele und Methoden ganz anders gelagert. Das Einzige, was die Witwe nicht tun darf, ist, sich auf spekulative Abenteuer einzulassen, um sich noch etwas nebenbei zu verdienen. Damit meinen wir, dass sie keinesfalls versuchen sollte, ohne das erforderliche Wissen Gewinne oder hohe Einkünfte zu erzielen und ohne sich sicher zu sein, dass sie damit Erfolg haben wird. Wesentlich besser wäre es für sie, wenn sie aus dem Anlagevermögen jährlich $2000 entnehmen würde, damit sie finanziell zurechtkommt, anstatt die Hälfte des Kapitals bei spekulativen Abenteuern aufs Spiel zu setzen. Der gut verdienende Arzt spürt nicht den Druck und die Zwänge, denen die Witwe ausgesetzt ist, und dennoch sind wir der Meinung, dass seine Auswahlmöglichkeiten so ziemlich die gleichen sein werden. Ist er bereit, sich ernsthaft für die Kapitalanlage zu interessieren? Wenn ihm dazu der Antrieb und das Gespür fehlen, dann wäre es am besten für ihn, in die Rolle eines defensiven Investors zu schlüpfen. Die Aufteilung seines Portfolios sollte sich kaum von jener der Witwe in unserem Beispiel unterscheiden und auch den Anteil der Aktien in seinem Portfolio sollte er ähnlich festlegen. Die jährlichen Ersparnisse sollten zu gleichen Anteilen wie das gesamte Anlagevermögen investiert werden. Ein durchschnittlicher Arzt wird sich vielleicht eher entscheiden, die Kapitalanlage etwas geschäftsmäßiger anzugehen als die durchschnittliche Witwe, und vielleicht wird ihm bei diesem Vorhaben auch mehr Erfolg beschieden sein. Er hat jedoch ein schwerwiegendes Handicap. Die Tatsache, dass ihm weniger Zeit bleibt, sich in Sachen Kapitalanlage schlau zu machen und sein Vermögen zu verwalten. Es ist erwiesen, dass Mediziner bisher wenig Erfolg mit ihren Wertpapieren hatten. Dies liegt daran, dass sie in der Regel sehr viel Vertrauen in ihre Intelligenz haben und auch den dringenden Wunsch hegen, mit ihrem Geld hohe Gewinne zu erzielen, ohne dass sie wahrhaben wollen, dass der Erfolg hier sowohl beträchtliche Aufmerksamkeit erfordert, als auch ein etwas professionelleres Konzept für den Umgang mit Wertpapieren. Schließlich kommen wir zu dem jungen Mann, der jedes Jahr $1000 spart und erwartet, dass es immer ein wenig mehr sein wird. Er steht vor der gleichen Entscheidung, jedoch aus völlig anderen Gründen. Ein Teil seiner Ersparnisse sollte automatisch in Anleihen der Serie E angelegt werden. Das, was ihm übrig bleibt, ist so bescheiden, dass es sich für ihn kaum lohnt, sich einer harten Ausbildung und Disziplin zu unterwerfen, um letztlich als aggressiver Anleger zu agieren. Somit wird eine einfache Umschichtung in unser Standardprogramm für defensive Anleger gleichzeitig die einfachste und auch die angemessenste Strategie sein. An diesem Punkt sollten wir die menschlichen Veranlagungen nicht vergessen. Finanzen üben auf viele intelligente junge Menschen mit begrenzten Mitteln eine große Faszination aus. Sie würden bei der Anlage ihrer Ersparnisse gern intelligent und unternehmungsfreudig vorgehen, selbst wenn die Einkünfte aus den Anlagen für sie weit weniger wichtig sind als ihr Gehalt. Diese Einstellung ist hervorragend. Für einen jungen Kapitalisten ist es von großem Vorteil, schon frühzeitig mit dem Lernen und dem Sammeln von Erfahrungen zu beginnen. Wenn er beabsichtigt, aggressiv anzulegen, dann wird er ganz sicher einige Fehler machen und Verluste hinnehmen müssen. Junge Menschen können derartige Enttäuschungen besser verarbeiten und daraus lernen. Wir raten einem Anfänger beim Kauf von Wertpapieren dringend, nicht seine Kraft und Zeit zu vergeuden, um zu versuchen, besser als der Markt zu sein. Er sollte sich mit Wertpapieren vertraut machen und zuerst einmal sein Urteilsvermögen in Bezug auf Kurs und Wert mit den kleinstmöglichen Beträgen prüfen. Somit kommen wir wieder zur anfänglichen Aussage zurück, dass die Art der Wertpapiere, die man kaufen will, und der angestrebte Gewinn nicht von der Höhe des finanziellen Vermögens abhängig sind, sondern vielmehr vom finanziellen Rüstzeug, also vom Wissen, Erfahrung und Temperament. Anmerkung zum Thema Risiko. Es ist üblich, gute Anleihen für weniger riskant zu halten als gute Vorzugsaktien und diese wiederum als weniger riskant als gute Stammaktien. Davon wurde das weit verbreitete Vorurteil gegen Stammaktien abgeleitet, diese seien nicht sicher. Bestätigt wurde dieser Vorbehalt durch eine Umfrage des Federal Reserve Board im Jahr 1948. Wir wollen betonen, dass die Begriffe Risiko und Sicherheit auf Wertpapiere in doppeltem Sinn angewendet werden. Und dies ist verwirrend. Eine Anleihe erweist sich eindeutig als unsicher, wenn die Zinszahlungen verspätet erfolgen oder das eingesetzte Kapital nicht zurückgezahlt wird. Ähnlich ist es, wenn eine Vorzugsaktie oder auch eine Stammaktie in der Erwartung gekauft wird, dass eine bestimmte Dividende weiterhin gezahlt wird. Wenn dann die Dividende gekürzt wird oder ganz ausfällt, dann signalisiert dies ebenfalls, dass diese Papiere unsicher seien. Es ist auch richtig, dass eine Investition mit einem Risiko behaftet ist, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Besitzer das Wertpapier gezwungenermaßen zu einem Zeitpunkt verkaufen muss, zu dem der Kurs weit unterhalb der Kosten liegt. Dennoch wird der Begriff Risiko oft ausgeweitet und mit einem möglichen Kursverlust in Verbindung gebracht, selbst wenn der Abschwung konjunkturbedingt und nur vorübergehend ist und selbst dann, wenn es höchst unwahrscheinlich ist, dass der Besitzer zu solchen Zeitpunkten verkaufen muss. Dies gilt für alle Wertpapiere, außer für US-Sparbriefe, und es trifft in größerem Ausmaß für den allgemeinen Kursverlauf von Stammaktien zu als bei vorrangigen Papieren. Wir glauben jedoch, dass das, was hier ins Spiel kommt, kein echtes Risiko im wörtlichen Sinn ist. Dies erklärt sich wie folgt. Der Mann, der eine Hypothek auf ein Gebäude aufgenommen hat, muss möglicherweise einen deutlichen Verlust hinnehmen, falls er gezwungen ist, das Haus zu einem ungünstigen Zeitpunkt zu verkaufen. Doch wird dieses Element nicht in Betracht gezogen, wenn man die Sicherheit respektive das Risiko von normalen Immobilienhypotheken betrachtet, wo pünktliche Zahlungen das einzige Kriterium sind. Ferner wird das Risiko, dem ein normales Unternehmen ausgesetzt ist, daran gemessen, ob die Möglichkeit besteht, dass es Verluste macht und nicht an der Wahrscheinlichkeit, ob der Geschäftsinhaber zum Verkauf seiner Firma gezwungen sein könnte. In Kapitel 8 werden wir zeigen, dass der Investor im Prinzip kein Geld verliert, nur weil der Kurs seiner Papiere sinkt. Deshalb bedeutet die Tatsache, dass ein Kursverlust eintreten könnte, auch nicht, dass der Anleger tatsächlich das Risiko eines Verlustes eingeht. Wenn eine Gruppe sorgfältig ausgesuchte Aktien über mehrere Jahre hinweg betrachtet, insgesamt einen zufriedenstellenden Gewinn bringt, dann hat sie unter Beweis gestellt, dass sie sicher ist. Während dieser Zeit wird der Börsenwert schwanken und möglicherweise wird er unter den Preis sinken, den der Käufer bezahlt hat. Wenn diese Tatsache die Anlage riskant macht, dann müsste man sie logischerweise als gleichzeitig riskant und sicher bezeichnen. Ein Verwirrspiel. Diese Verwirrung kann vermieden werden, wenn wir den Begriff Risiko nur in folgenden drei Fällen anwenden. Erstens, wenn ein Wertverlust bei einem Verkauf realisiert wird. Zweitens, wenn eine deutliche Verschlechterung der Situation des Unternehmens eintritt oder drittens, wenn man, was vielleicht häufiger vorkommt, im Vergleich zum intrinsischen Wert der Aktie einen stark überhöhten Preis bezahlt hat. Natürlich trifft es zu, dass viele Aktien das Risiko eines Kursrückgangs oder gar eines Kursverfalls in sich bergen. Doch unsere These geht davon aus, dass eine Investition in eine gründlich ausgewählte Gruppe von Aktien kein nennenswertes Risiko dieser Art mit sich bringt und dass man nicht allein deshalb von riskant sprechen kann, nur weil die Kurse Schwankungen unterworfen sind. Ein echtes Risiko besteht nur, wenn sich herausstellen sollte, dass die Kurse im Verhältnis zu ihrem intrinsischen, also dem inneren Wert, eindeutig zu hoch waren, selbst wenn ernsthafte Markteinbrüche erst viele Jahre später wieder ausgeglichen werden können. Anmerkung zur Kategorie große, bedeutende und konservativ finanzierte Unternehmen. All diese Begriffe wurden in vorliegendem Kapitel verwendet, um die Art der Aktien zu beschreiben, auf die sich defensive Investoren beschränken sollten, vorausgesetzt, sie haben über Jahre hinweg ununterbrochen Dividenden ausgeschüttet. Ein Kriterium, das auf Adjektiven basiert, ist immer undeutlich. Wo liegt die Grenze für Größe, für Bedeutung und für eine konservative Finanzstruktur? Zum letzten Punkt können wir Ihnen einen genauen Standard vorgeben, der, auch wenn er willkürlich angenommen wurde, dem allgemeinen Standard entspricht. Die Finanzierung eines Industrieunternehmens ist nicht konservativ, wenn die Aktie zum Buchwert nicht zumindest die Hälfte der gesamten Kapitalisierung ausmacht, einschließlich aller Verbindlichkeiten. Bei Eisenbahngesellschaften oder öffentlichen Versorgungsunternehmen sollte diese Zahl mindestens 30% betragen. Die Worte groß und bedeutend besagen, dass ein Unternehmen sehr groß ist und eine führende Stellung in der Branche einnimmt. Solche Unternehmen nennt man oft auch erstklassig. Alle anderen Aktien nennt man dann zweitrangig, außer wenn Wachstumsaktien in einer separaten Kategorie erfasst werden und die Käufer auch wirklich Wachstumsaktien kaufen wollen. Um ein wenig konkreter zu werden, unterstellen wir, dass ein Unternehmen heute groß ist, wenn es über ein Anlagevermögen von mehr als 50 Millionen Dollar verfügt oder einen Umsatz von 50 Millionen Dollar erzielt. Um als bedeutend zu gelten, sollte ein Unternehmen, gemessen an der Größe, im ersten Viertel oder Drittel seiner Branche angesiedelt sein. Es wäre allerdings dumm, auf derartig willkürlichen Kriterien zu bestehen. Wir bieten sie zwar an, damit sie eine Richtlinie haben, falls sie eine benötigen. Doch es sollte auch jede andere Regel, die ein Anleger für sich selbst aufstellt und die nicht die Begriffe von groß und bedeutend, so wie sie allgemein verstanden werden, verletzt, annehmbar sein. Es liegt in der Natur der Sache, dass es eine große Gruppe von Unternehmen geben muss, unter denen einige für den defensiven Anleger geeignet sind, andere jedoch nicht. Diese individuelle Regelsetzung ist durchaus positiv zu sehen, denn sie ermöglicht eine graduelle Differenzierung, einen Übergang zwischen der Kategorie der erstklassigen und jener der zweitklassigen Aktien und belebt auf diese Weise den Aktienmarkt.